Hallo miteinander, schön euch zu sehen. Ich war ja das letzte Mal im August da war so ein bisschen Ferienprogramm mit halber Besetzung. Und ich habe damals mit den 10 Gebote angefangen, ein bisschen Überblick geben über die Thematik dort und möchte heute an einer Stelle weitermachen. Wir haben ja die ersten 4 Gebote, die sich auf Gott und die Beziehung zu Gott beziehen. Da habe ich letztes Mal schon einiges darüber gesagt. Dann haben wir das 5. und 6. Gebot. Das 5. ist, also nach meiner Zählung, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und das 6. Gebot ist, nach meiner Zählung, du sollst nicht Ehe brechen. Und die möchte ich als Thema zusammenfassen, Eltern und Ehe, Ehe und Familie. Das gibt heute so ein bisschen Rundumschlag thematisch. Und ihr sucht euch das raus, wo ihr denkt, dass der Herr was euch dadurch sagen möchte. Ja. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Mir hat es viel geholfen, als ich irgendwann mal, ich glaube, im Laufe des Studiums war das schon, gehört habe, dass dieses Wort Ehren, im Hebräischen das Wort Ehre, die Grundbedeutung Gewicht hat. Das heißt, Ehren heißt, ich gebe jemandem Gewicht. Und wenn ich ihn richtig ehre, heißt, dann gebe ich ihm das Gewicht, das ihm zusteht. Ist auch wichtig. Nicht zu wenig, auch nicht zu viel, das, was ihm zusteht. Und ich denke, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, wenn wir Eltern ehren, dass wir nicht zu wenig tun, auch nicht zu viel. Es gibt da in der Bibel ein paar Stellen, die zeigen, dass es hier auch ein bisschen eine Entwicklung gibt im Laufe des Lebens. Wenn es um Kinder geht, also im minderjährige Kinder, da haben wir im Neuen Testament der Aussage von Paulus, ich lese mal Epheser 6, 1 bis 4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit einer Zusage, damit es dir gut geht und du eine lange Zeit hast auf dem Erdboden. Also das Elternehren im Kindesalter besteht im Gehorchen. Und er schreibt aber auch dazu, und ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern gebt ihnen, was sie brauchen, mit Erziehung und Warnung des Herrn. Also die Eltern müssen ihren Teil beitragen und dann geht es den Kindern gut, wenn sie diesen Eltern auch gehorchen und sich von ihnen anleiten und führen lassen und den Weg ins Leben zeigen lassen. Es kommt dann aber auch die Zeit, wo man erwachsen wird. Und darüber gibt es einen Schlüsselvers in 1. Mose 2, Vers 24. Das gehört noch in den Rahmen der Schöpfung eigentlich mit dazu. Deswegen wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und mit seiner Frau zusammen sein. Und die zwei werden körperlich eins sein. Also seinen Vater und seine Mutter verlassen, das gehört offensichtlich auch dazu, zur biblischen Sicht zwischen Eltern und Kindern. Kinder, wie heißt das? Ein Buchtitel hat es mal, aber Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Irgendwann sind sie weg. Was übrigens auch ein guter Grund dafür ist, die Ehe zu pflegen. Und die Kinder gehen weg, aber der Ehepartner bleibt da. Ne? Mit dem muss man dann auch noch was anfangen können. Also dieses Vater und Mutter verlassen, ich denke, man kann das ruhig ausdehnen und es auch auf die Frau beziehen, dass da eine neue Lebensphase kommt, in der man erwachsen ist, in der das Ehren der Eltern anders aussieht, indem man auf Gegenseitigkeit mit Achtung und Respekt miteinander umgeht. Und dann kommt eine Phase, wo Eltern alt werden. Da hat Jesus was dazu gesagt, in Markus 7, 9 bis 13 lese ich mal, hat er eine Diskussion gehabt mit seinen Widersacher, Schriftgelehrte, Pharisäer. Er sagte ihnen, wie schön verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Tradition aufzurichten. Mose hat doch gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verächtlich macht, soll ganz gewiss sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch dem Vater oder der Mutter sagt, was ich dir als Unterstützung schuldig bin, ist Korban, das ist eine Opfergabe für Gott, dann lasst ihr ihn nichts mehr für den Vater oder die Mutter tun und setzt das Wort Gottes außer Kraft mit eurer Tradition, die ihr überliefert habt. Und ihr tut viele Dinge wie diese. Also Jesus wirft diesen Schriftgelehrten vor, dass sie die Schrift nicht einhalten. Das war der große Vorwurf an die angeblich gesetzestreuen Leute um ihn herum. Jesus hat ihnen gesagt, ihr haltet das Gesetz nicht. An verschiedene Punkte kann man das nachweisen. Und Jesus sagt hier, es geht darum, dass ein Mensch etwas seinem Vater oder seiner Mutter als Unterstützung schuldig ist. Das ist die Situation. Ja, natürlich wissen wir auch nicht mehr so recht, uns vorzustellen, wie Zeiten waren, wo es noch keine Rente gab im Alter. Ja, da war tatsächlich Unterstützung durch die erwachsenen Kinder ganz sicher eine notwendige Sache. Und jetzt hat man gesagt, gut, wenn der sagt, das ist aber eine Opfergabe für Gott, dann kann ich es ja nicht mehr meinem Vater geben und meiner Mutter, weil es dann ja Gott gehört. Dann sagt also Jesus, nee, so dürft ihr nicht machen. Das, was den Eltern zusteht, wegnehmen unter dem frommen Vorwand, das wird Gott gehören. Womöglich kriegt es Gott dann auch nicht. Man nimmt es für was anderes. Aber Hauptsache, man ist fromm. So geht es nicht. Also Jesus geht davon aus, dass es hier eine Unterstützung gibt. Und in 1. Timotheus 5, Vers 4, möchte der Paulus noch als Zeugen dazu zitieren, wenn eine Witwe Kinder oder Enkel hat, sollen diese lernen, zuerst die, die zum eigenen Haus gehören, zu ehren, und den vorhergehenden Generationen Gegengaben zu geben, denn das ist wohlgefällig vor Gott. Also 1. Timotheus 5 ist die Frage, dass die Gemeinde Witwen, alte, alleinstehende Frauen im Lebensunterhalt unterstützt. Auch wieder, es gibt ja Kohärente. Aber er sagt, bevor die Gemeinde das tut, bitteschön erst die, die eigentlich dafür zuständig sind. Wenn Kinder oder Enkel da sind, sollen die lernen, den vorhergehenden Generationen Gegengaben zu geben. Das ist wohlgefällig vor Gott. Vers 9 noch dazu, wenn jemand aber für die Seinen, besonders Angehörige, nicht sorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. So sagt der Paulus dazu. Also das ist diese Phase, wo die Eltern Unterstützung brauchen und da müssen Kinder oder auch Enkel da sein. Und das ist Gottes Wille und Gottes Auftrag, ganz offensichtlich. So viel mal zu diesem Thema, die Eltern ehren. Ich muss jetzt gerade schon dazu sagen, ich habe jetzt auf beiden Seiten, auf meiner Unterseite meiner Frau, das miterlebt, innerhalb von circa 20 Jahren, dass die vier Elternteile verstorben sind. Der letzte, meine Schwiegermutter, im Februar dieses Jahres. Und ich kann schon sagen, das ist auch eine kräftezehrende Angelegenheit zeitweise, sich um die Eltern zu kümmern, zu gucken, die schriftliche Sache machen und Pflege organisieren und was so damit zusammenhängt. Aber ich habe schon immer dieses Wort im Herzen gehabt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Auch wenn jetzt, meine Schwiegermutter das vielleicht nicht gerade verdient gehabt hat. War auch manchmal nicht so einfach, Ne, aber klar, es ist Gottes Wort und dann stehe ich dazu. Und man hat es durchgezogen und es war irgendwie immer doch, auch wenn es viel Kraft kostet hat, irgendwo ein Segen mit dabei. Und was gelernt hat man auch. Man lernt auch geistliche Dinge. Ne? Auch jemand zu dienen, zu dem man nie ein Verhältnis entwickeln konnte, weil er immer nur sich um sich selber dreht hat, wenn ich es mal so beschreiben darf. Ne? Trotzdem dafür dann da zu sein. Aber es ist schön, wenn man auch diese Aufgabe dann bewältigt hat. Ich bin mal gespannt, wann jetzt meine Jungen zu mir kommen und gucken, ob es mir gut geht. Ja, wer weiß, was da noch kommt. Also, dieses Eltern ehren. Aber das fünfte und sechste Gebot hat ja einen Zusammenhang, denn die Eltern haben ja mit einer Ehe begonnen. Ne? Die Ehe bringt Kinder und die Kinder ehren dann wieder ihre Eltern und bekommen auch wieder Kinder und so weiter. Das ist der natürliche Lebenszusammenhang gemäß der Schöpfung. So hat es Gott geschaffen und gedacht. Und das Interessante ist auch, dass diese zwei Beziehungen, Eltern und Kinder und Eheleute, sogar nach dem weltlichen Recht den gleichen Verwandtschaftsgrad haben. Also durch eine Eheschließung wird man Verwandte ersten Grades. Menschen, die leiblich eigentlich überhaupt nicht verwandt waren, werden jetzt auf einmal Verwandte ersten Grades. Und dann sind Schwiegereltern Verwandte zweiten Grades. Ne? Also das hat den Ausdruck bis in die weltliche Sichtweise und Rechtsprechung, was die Ehe bedeutet. Leider hat die Welt ein bisschen einen Zusammenhang verloren, nämlich zwischen der Form der Ehe und der Sexualität. Das sage ich jetzt nachher noch was dazu. Erst nur einen Gedanke möchte ich hier noch einfügen. Wenn ich die Aussage der Bibel betrachte über Ehe und Familie, entdecke ich hier immer nur den Bereich der Kleinfamilie. Also Kleinfamilie ist Eltern und Kinder. Und die Großfamilie, also das ist Großeltern, Onkels und Tanten und Cousinen und Nichten und Neffen und was so manchmal als Verwandtes, was man als Verwandtschaft bezeichnet, ne? Kommt eigentlich in der Bibel fast nicht vor. Und da möchte ich mal das dazu sagen, offenbar hat diese Großfamilie auch eine große biblische Verheißung. Und ich habe mit der Großfamilie auch noch nie wirklich sehr große positive Dinge erlebt in meinem Leben. Und ich erinnere mich an ein Seminar, wo ich mal war, da hat ein Pastor aus den USA eine Botschaft gehalten, über das Thema, wenn du genug betest und glaubst, kommen deine gesamte Blutsverwandte alle zum Glauben. Und dann hat er noch Beispiele erzählt, wo das funktioniert hat. Und dann bist du da gesessen, so gleich mit Hut. Wie hat Jesus gesagt, sie binden schwere Lasten und legen sie den Menschen auf. In der Bibel haben wir keine Verheißungen in der Richtung, haben wir nicht. Mein Fazit, wenn ich meine Erfahrungen mit der Verwandtschaft versuche geistlich zu deuten, ich darf schauen, dass ich möglichst wenig Ärger damit habe. Ich habe die Freiheit dazu. Wenn man ein nettes Verhältnis haben kann, ein freundschaftliches Verhältnis, wo man auch was Gutes miteinander reden kann, ist es wunderbar. Sogar ein Geschenk. Wenn es ein paar Gläubige dabei hat, umso schöner. Aber wenn es einem bloß Ärger bringt, darf man sich auch zurückziehen. Und wie gesagt, wir müssen uns nicht daran aufreiben, dass ausgerechnet diese Leute zum Glauben kommen müssen. Es gibt so viele andere, die genauso verloren sind, genauso von Gott geliebt sind. Warum sollen wir uns fixieren, nur weil da jemand mit uns blutsverwandt ist? Die Bibel nennt das Fleisch, diese Beziehung. Und das Fleisch ist nichts Nütze im Reich Gottes. Also wenn, bitte ja, oder wenn es so eine persönliche Verheißung vom Herrn hast, dass er da noch was tun will, ist das okay. Habe ich auch im Blick auf meinen Sohn, dass Gott noch was tun will. Der ist leider vom Glauben abgekommen. Aber gut, aber das, jetzt habe ich, wollte ich gerade sagen, aber das behalte ich für mich, jetzt habe ich es erzählt. Ne? Okay. Aber gut, aber da kann ich nicht sagen, ich habe hier eine biblische Grundlage. Außer dem, was Gott über Prophetie sagt, aus dass ich persönlich von ihm eine Zusage bekomme für so eine konkrete Sache. Und das halte ich auch fest. Ne? Dann habe ich, Herr, das hast du mir gesagt, das weiß ich noch wann und wo und wie. Das halte ich fest und ich danke dir, dass du das auch einhältst. Aber das ist auf dieser prophetischen Ebene und nicht keine allgemeine biblische Verheißung. Also ich möchte euch da Entlastung und Befreiung zusprechen, was Verwandtschaft betrifft. Ganget ihr euren Weg mit Jesus und lasst euch von ihm leiten und lasst euch nicht mit schweren Ketten hier anbinden an irgendwelche Traditionen. Das ist auch so ein Feld von Traditionen und Verpflichtungen. Auch da kann Jesus uns sehr befreien und herauslösen. Aber jetzt zum Thema Ehe. Da muss man biblisch gesprochen über Sex reden. Von Anfang an hat Gott Mann und Frau geschaffen und da war die Sexualität mit geschaffen. Er hat Adam aus Erde geformt, Eva aus einer Rippe, ist wohl eine falsche Übersetzung, aus einem Seitenteil vom Adam, die er dann mit Fleisch geschlossen hat. Also wenn ich bei mir eine Stelle suche, wo was fehlen könnte und was mit Fleisch geschlossen ist, dann wäre das hier vorne. Da könnte man sagen, Adam war mit der Eva schwanger und Gott hat sie rausgeholt. Ja, so. Aber Gott hat sie beide geformt und dann waren sie Mann und Frau mit allen Geschlechtsfunktionen und Teilen, die da sind. Das heißt, unter diesem Gesichtspunkt. Und dann hat Gott am Ende noch gesagt, er sah an alles, was er gemacht hatte und es war sehr gut. Also Sexualität ist nichts Böses, Schlimmes, Sündiges oder Schmutziges, sondern etwas, was Gott geschaffen hat. Das muss man hier wirklich mal festhalten. Andererseits kann man jetzt sagen, ja gut, aber der Adam und die Eva nach dem Sündenfall haben sie sich ja erstmal gleich mal verhüllt. Ja, die haben sich ja über irgendwas geschämt. Da muss ich sagen, man verhüllt die geschlechtlichen Dinge nicht deshalb, weil sie schmutzig sind, sondern weil sie intim sind. Das ist was anderes. Intim ist etwas, was mir persönlich sehr nahe geht. Und der Bereich des Geschlechts ist etwas, was einem sehr nahe geht. Was ist denn das Problem am Kindesmissbrauch? Dass man hier Kinder an einer Stelle sehr nahe kommt, wo es ihnen schadet für ihr ganzes Leben. Das ist auch dieses Zeichen, der Beweis dafür, dass man hier einen total empfindlichen Nerv trifft, was tief hineingeht in die Persönlichkeit. Wenn man ein Kind am Finger streichelt, ja, das macht ja nichts. Aber wenn man es woanders streichelt, ist es ganz schlimm. Das heißt, im Bereich der Sexualität ist der Mensch bis ins Innerste hinein betroffen und offen. Das gehört mit dazu. Und deswegen verhüllt man da erstmal. Weil hier Bereiche sind, die erstmal nur mich was angehen und nicht andere. Das heißt, es ist ein Schutz. Und so Unrecht haben sie gar nicht im Islam, wenn sie sagen, das ist eigentlich gut, wenn gegenüber den männlichen Blicken Frauen eine gewisse Verhüllung haben. Ja? Also da muss ich sagen, es gibt hier einen Grad von Nacktheit, der Aufmerksamkeit erregen soll, der absolut auch falsch ist oder verderblich ist. Wobei, ich glaube, man muss nicht von Kopf bis Fuß sich verhüllen. Es gibt so gewisse Bereiche, wo es schön ist. Das männliche Auge, das muss man der Frau ein bisschen sagen, das männliche Auge hat eine Verbindung zum weiblichen Körper. Da kann man nichts machen, das scheint auch Gott so gemacht zu haben. Aber deswegen ist dieser Blick auf den weiblichen Körper, da habe ich als Mann eine Verantwortung dafür, was und wie und wann und wie lang und wohin ich schaue natürlich. Aber es gibt auf der anderen Seite auch eine gewisse Verantwortung, wenn man das weiß, das sich entsprechend zu verhüllen. Ich empfehle immer, darf ich mal sagen, wie ich es finde, rein subjektiv von meiner kulturellen Prägung her. Es ist schön, wenn die Schultern bedeckt sind, wenn das Dekolleté zu ist, wenn man um den Bauchraum keine nackte Haut sieht und wenn es bedeckt ist bis oberhalb von den Knie. Und es nicht mit zu enger Kleidung, ne, dass man wieder alles abgedrückt sieht. Das ist so in meinen Augen das, was ich als anständig bezeichnete. Ne? Wo nicht irgendwas drinsteckt, was mich verführen will zum Hinschauen. Das ist dieser Punkt. Ich habe mir das mal überlegt, was ist es eigentlich, wenn ich diese nackte weibliche Haut sehe. Man, die sieht man natürlich überall, vor allem im Sommer laufen sie im Bikini rum und was alles. Ne? Was hat diese nackte Haut, wenn ich sie anschaue und diesen Blick reinlasse, die hat eine Botschaft für mich. Und ich muss euch sagen, die mag erschreckend sein. Aber diese Botschaft an mich als Mann heißt, fass mich an. Das ist die Botschaft von weiblicher nackter Haut, Übertragung in männliches Denken. Das sollte man wissen. Ich habe es euch jetzt gesagt, jetzt wisst ihr das. Und wir müssen damit umgehen, ja? Als Männer und als Frauen. Wie es bei den Frauen umgekehrt ist, weiß ich nicht. Da müsste jetzt eine Frau darüber sprechen. Aber das gehört hier mit dazu, zu diesem Verhüllen. Wobei ich denke, dass die Beschreibung wahrscheinlich für Männer auch nicht so schlecht ist. So von hier oben bis da unter, schön angezogen. Gute Sache. Also das gehört zu diesem Schutz dazu. Und jetzt kommt die Ehe. Wenn man sich jetzt auf einen Partner einlässt, Mann und Frau, dann ist das in biblischer Sicht eine sexuelle Verbindung. Und die Verbindung zu dem, was ich vorher gesagt habe, Sexualität ist was sehr Intimes, aus biblischer Sicht entsteht zwischen Mann und Frau durch sexuelle Vereinigung eine sehr tiefe innere Verbindung. Eine sehr tiefe innere Beziehung. Die zwei sind dann nicht mehr zwei, sie sind eins. Ob das ein gewisses Geheimnis ist, weil sie ja trotzdem nur zwei sind und doch nicht mehr zwei. Ja? Also das ist das Geheimnis der Sexualität, was leider die Welt heutzutage völlig aus den Augen verloren hat. Weil ich denke, dass im weiblichen Empfinden, im unverdorbenen weiblichen Empfinden sowas noch drin ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass junge Mädler denken, wenn sie sich mit einem Mann sexuell einlassen, dann sei das der ihre. Und deswegen machen sie es auch. Und auch sind sie sehr enttäuscht, wenn sie merken, hoppla, der wollte ja nur Sex. Also der weibliche Irrtum ist, Sexualität sei verbindlich. Das wäre eigentlich richtig. Aber der männliche Irrtum spricht dagegen, der sagt, Sexualität sei unverbindlich. Im weltlichen Denken. Ja? Und deswegen gibt es da diese Konflikte und diese Zerstörungen auch in den Beziehungen und in der Persönlichkeit und so weiter. Unheimlich viel Schade wird da angerichtet. Also aus der biblischen Sicht, die uns ja Gottes Sicht mitteilt, heißt es, dass Sexualität Vollzug der Ehe ist. Also es gibt keinen Sex vor der Ehe, ja? Denn damit beginnt Ehe. Ehe ist eine sexuelle Beziehung. Ich möchte Beispiele nehmen. Im Alten Testament kommt es vor, an manchen Stellen, wo man es deutlich sieht, 1. Mose 24, da brauchte Abraham eine Frau für seinen Sohn Isaak. Er schickt seinen Knecht aus, der Eliezer, auf eine Reise, sagt, du musst ihm eine holen aus meiner Verwandtschaft. Da taucht es jetzt doch auf einmal wieder auf. Ne? Und er macht eine weite Reise, kommt dahin und findet dann die Rebekka. Also das lohnt sich mal, das ganze Kapitel zu lesen, das mache ich jetzt nicht. Am Brunnen, er betet um ein Zeichen und dann taucht dort die Rebekka auf und sie erklärt sich bereit, dann mit ihm zu gehen in ein fremdes Land, zu einem fremden Mann. Ja, also das muss schon mal, ich glaube, das war aber eine gläubige Frau, dass die gewusst hat, das ist so Gottes Weg. Mir geht es jetzt nur um den Schluss, wie dieser Eliezer die Rebekka mitbringt. Isaak wohnte zu der Zeit im südlichsten Teil des Landes, in der Nähe des Brunnens Lahai-Roi. Eines Abends, als er gerade auf dem Feld war, sah er auf einmal Kamele daherkommen. Auch Rebekka hatte Isaak erblickt. Schnell stieg sie vom Kamel und fragte Abrahams Knecht, wer kommt uns dort entgegen? Es ist mein Herr, erwiderte er. Und Rebekka bedeckte ihr Gesicht mit dem Schleier. Der Knecht erzählte Isaak, wie alles gegangen war. Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah. Er nahm sie zur Frau. Wie hat er das gemacht, sie zur Frau genommen? Ja, er hat mit ihr geschlafen. Also da war kein Standesamt, da war keine Trauzeremonie, da war kein Jawort, da war keine Feierlichkeit. Zumindest wird nichts davon erzählt. Er führte sie in das Zelt, er nahm sie zur Frau und gewann sie lieb. Und gewann sie lieb, das ist ja schön. Ne? Also das ist ein Beispiel, was Ehe bedeutet. Ne? Eine sexuelle Verbindung, die Ehe ist. Ein anderes Beispiel, Jakob, 1. Mose 29, ab Vers 20. Der Jakob war auch im Ausland, er hat vor seinem Bruder Esau geflohen, bei seinem Onkel Laban. Ihm hat er gedient und dann hat er gesagt, Laban, du dienst mir jetzt, was soll ich dir dafür geben? Und dann hat er Jakob gesagt, gut, gib mir deine Tochter Rahel zur Frau. Laban hat zwei Töchter gehabt, die Lea und die Rahel, ältere und jüngere. Und der Jakob hat sich in Rahel verliebt. Und der Laban hat gesagt, okay, du dienst mir 7 Jahre und dafür kriegst du Rahel zur Frau. Also Jakob arbeitete 7 Jahre, um Rahel zu bekommen. Und weil er sie so sehr liebte, kamen ihm die Jahre wie Tage vor. Kann ich ein bisschen mir nicht nachvollziehen. Mir wäre es lang vorkommen, aber gut. So lieben, gut. Danach sagte er zu Laban, die Zeit ist um. Gib mir jetzt die Frau, um die ich gearbeitet habe. Ich will mit der Hochzeit halten. Laban lud alle Leute im Dorf zur Hochzeitsfeier ein. Also das hat es eine gegeben. Am Abend führte er nicht Rahel, sondern Lea ins Brautgemach. Und Jakob schlief mit ihr. Ich bin überzeugt, er war nämlich ganz nüchtern. Als Dienerin gab Laban ihr seine Magd Zilpa. Als Jakob am Morgen erkannte, dass es Lea war, stellte er Laban zur Rede, warum hast du mir das angetan? Ich habe doch um Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen? Es ist bei uns nicht Sitte, erwiderte Laban, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Also und so weiter. Später hat er die Rahel dann auch noch gekriegt. Also man hat nicht sagen können, das war jetzt ein Irrtum, das kann man rückgängig machen. Das war jetzt seine Frau. Er hat mit der Lea geschlafen und damit war sie seine Frau. Auch wenn es ein Betrug war. Aber das Wesensmäßige der Ehe hat stattgefunden. Und die hat er dann gehabt. Er hat dann nachher noch die Rahel gehabt. Und dann haben die beiden ihm jeweils noch eine ihrer Sklavinnen auch noch zur Frau gegeben und haben ihn 4 Frauen gehabt und daraus sind die 12 Stämme Israels entstanden. Also diese Vielehe, die taucht im Alten Testament auf, immer wieder mal. Ne? Höhepunkt ist Salomo mit etwa 1000 Frauen. Und sie wird nirgends ausdrücklich negativ beurteilt. Aber alle Geschichten, die sie erzählen über die Vielehe, zeigen, dass es immer Ärger immer eine Herrliche Gewohnheit. An alle Stellen. Bei Jakob hat es angefangen. Beim Abraham war schon mit der zweiten Frau. Und immer hat es Schwierigkeiten gegeben. Das war so, dass im Judentum bis zur Zeit von Jesus aber die Pharisäer und Schriftgelehrten nur die eine Ehe golden hat. Da hat man nicht sagen können, ja, aber ne, im Alten Testament, wenn noch mehrere Frauen geht, war vorbei. Und man sieht es ja auch zu Beginn der Schöpfung, Jesus sagt es ja auch, ne? Gott hat einen Mann und eine Frau geschaffen hat. Und die zwei sollen eins sein. Ein drittes Beispiel noch, das ist ein bisschen brutal, aber sowas kommt in der Bibel auch vor. 2. Samuel 13, muss ich jetzt schön suchen. Das ist so ein Beispiel, wie mehrere Frauen und Kinder von mehreren Frauen Probleme verursachen können. Das hatte König David, hat etliche Frauen gehabt und von denen verschiedene Frauen, verschiedene Kinder. Er hatte einen Sohn von einer Frau namens Amnon und von einer anderen Frau hatte er einen Sohn namens Absalom. Und dieser Absalom hatte eine Schwester namens Tamar. Das war also zum Amnon Halbschwester. Das war damals offensichtlich noch kein Hinderungsgrund für eine Ehe, Halbgeschwisterschaft. Auch hier, ich empfehle mal, das ganze Kapitel zu lesen. Ich erzähle kurz, um was es geht. Der Amnon hat sich verliebt in seine Halbschwester Tamar. Und er war so sehr verliebt, dass er sich wirklich überlegt hat, wie komme ich an die ran. Und er hat einen guten Freund, der gesagt hat, jetzt mach so, du stellst dich krank. Und da brauchst du jemanden, der dich pflegt. Und dann bittest du deinen Vater David, dass er die Tamar schickt, dass die dich versorgen soll auf dem Krankenlager. Ne? Das hat funktioniert. Die ist gekommen, hat den angeblich Kranken versorgt und hat ihm dann so Essen ans Bett gebracht. Und dann hat er in seiner Verliebtheit zu ihr gesagt, komm her, leg dich zu mir. Von da ab lese ich jetzt mal. Ja. Packte sie und sagte, komm, leg dich zu mir. Nein, tu mir das nicht an, wehrte sie sich, das ist in Israel ein schweres Verbrechen. Tu es nicht. Ein schweres Verbrechen. Was soll aus mir werden, wenn du mich so entehrst? Entehrung. Und denke auch an dich, du wirst als ein Verbrecher dastehen. Und jetzt kommt was Interessantes. Sprich doch mit dem König, er wird mich dir sicher zur Frau geben. Das heißt, die Tamar wäre gar nicht so abgeneigt gewesen. Der König wird mich dir zur Frau geben. Jetzt kommt wieder, aber Amnon wollte nicht auf sie hören, er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Und dann kommt eine ganz eigenartige Reaktion. Danach aber empfand Amnon eine solche Abneigung gegen das Mädchen, dass er es nicht mehr ausstehen konnte. Also diese Vergewaltigung hat alles kaputt gemacht. Hat seine Gefühlswelt völlig ins Gegenteil verdreht. In die Frau war er jetzt nicht mehr verliebt. Sein Hass war größer, als vorher seine Liebe gewesen war. Steh auf, mach, dass du fortkommst, schrie er Tamar an. Nein, jag mich nicht weg, erwiderte sie, das wäre ein noch größeres Unrecht als das andere. Aber Amnon wollte nicht auf sie hören. Er rief seinen Diener und befahl ihm, wirf mir die da aus dem Haus und verriegle die Tür hinter ihr. Der Diener führte den Befehl aus. Man kann vielleicht vermuten, dass ein schlechtes Gewissen noch mit dahinter gesteckt hat, hinter dieser Aktion. Tamar hatte ein Gewand mit langen Ärmeln an, wie es die unverheirateten Königstöchter trugen. Sie zerriss es, streute sich Staub auf den Kopf, legte die Hand drauf und lief laut weinend nach Hause. Als ihr Bruder Absalom sie sah, fragte er, hat Amnon dir etwas angetan? Sprich nicht darüber. Er ist schließlich dein Bruder. Nimm es nicht zu schwer. Also da hätte man heute sagen, das war auch Vertuschung, ne? Heute hätte man sagen, man muss darüber sprechen. Aber die Sache hat später noch Folge gehabt, indem Absalom sich gerächt hat und den Amnon umgebracht hat. So blieb Tamar im Haus ihres Bruders Abschalom einsam und trauernd wie eine verstoßene Frau. Also sie war jetzt nicht mehr Jungfrau. Sie war jetzt eine verstoßene Frau, wie wenn sie verheiratet gewesen wäre und ihr Mann sie fortgeschickt hätte. Eine verstoßene Frau, so hat sie sich gefühlt. Also, das ist der richtige und falsche Umgang mit Sexualität. Also Sex vor der Ehe ist kein Thema, Sex ist Ehe. Alternativ ist es Unzucht oder wie es hier genannt wird, ein Verbrechen oder Ehebruch. Wenn einer der beiden verheiratet ist mit einem anderen, dann ist es Ehebruch. Und es ist immer schlimm. In Gottes Auge sind diese Dinge schlimm. Es gibt noch ein Extrembeispiel, das ich hier lese aus dem 1. Korinther 6, 15 bis 17. Paulus schreibt da: Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Messias sind? Nehme ich denn die Glieder des Messias und mache sie zu Gliedern einer Hure? Das darf nicht sein. Also es hat in Korinth eine Fraktion gegeben, die sehr viel Wert auf christliche Freiheit gelegt hat und offensichtlich gesagt hat, ja, ich habe ja die Freiheit, ich bin unter keinem Gesetz, ich kann ja auch zur Hure gehen. Also das war kulturell damals im Griechenland relativ anerkannt, muss man dazu sagen. Man hat was dafür bezahlt und dann war das gut. Und er sagt, ja, was soll ich da sündigen? Ne? Ich habe ja, die ist ja mit einverstanden. Das ist ja eine Dienstleistung. Paulus sagt, nehme ich denn die Glieder des Messias und mache sie zu Gliedern einer Hure? Wisst ihr denn nicht, dass der sich an die Hure hängt, ein Leib mit ihr ist? Also er sagt, dieses Prinzip der Sexualität funktioniert sogar da. Sogar mit der Hure machst du dich eins. Es heißt doch, die zwei werden körperlich eins sein. 1. Mose 2, 24. Die zwei werden körperlich eins sein. Wer sich an den Herrn hängt, ist aber ein Geist mit ihm. Also, das ist eine interessante Konkurrenz. Sich mit dem Herrn verbinde, ist eine Einheit mit ihm zu sein im Geist, schließt aus, dass man sich körperlich mit einer Hure oder was weiß ich wem verbindet. Aber ich wollte es als Extrem beispringen, dass der Paulus sagt, sogar in diesem Fall der Sexualität gilt dieses Prinzip. Du machst dich eins. Gut, wenn jetzt jemand zum Glauben kommt und eine entsprechende Vorgeschichte hat, da muss man natürlich annehmen, dass Gott, dem alle Dinge möglich sind, die Fähigkeit hat, diese alten Verbindungen und Verstrickungen zu lösen und davon freizumachen. Ja? Ich erinnere mich mal, wo ich mit einer Schwester, das war seelsorgerlich, die ist schon lange her und die kennt niemand, ich so ein ganzes Büchlein mal durchbetet habe mit all ihren Männern, wo sie gekannt hat und sich losgesagt von jedem Einzelnen, im Namen Jesu, damit Befreiung da eintritt. Also es gibt da schon Möglichkeiten der Reparatur und der Wiederherstellung, aber dass wir diese Sichtweise haben, wie es Gott sieht. Es sollte uns nicht stören, dass die Welt es anders sieht, weil wir uns nicht von der Welt Maßstäbe geben lassen, sondern unsere Maßstäbe nehmen vom Herrn. In diesem Kapitel 1. Korinther 6, Gott dann noch weiter, Paulus zieht die Schlussfolgerung, flieht vor der Unzucht. Da ist flieht, also in dem Bereich weg, abhauen, fliehen. Jede Versündigung, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibs. Wer Unzucht treibt, versündigt sich aber gegen den eigenen Leib. Diesen Leib, den Gott mir gegeben hat, gegen den versündige ich mich. Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempelhaus des Heiligen Geistes ist in euch, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Ihr wurdet um einen Preis erkauft, ehrt also Gott mit eurem Leib. Mein Leib soll dazu dienen, Gott zu ehren und das auch in diesem Bereich der Sexualität. Also es geht hier nicht darum, um die Frage, was man darf oder nicht darf. Es geht nicht darum, ob man mehr oder weniger streng ist jetzt. Ob man den Menschen Lasten auflegt oder sie plagt mit Geboten. Es geht darum, das Wesen der Sache zu erkennen. Dass wesentlich diese Sache so ist und so funktioniert. Und dann seine Schlüsse daraus zu ziehen. So hat Gott es geschaffen, so hat er es geordnet. Und wenn man damit Mühe hat, muss man sich fragen, wie bekehrt ist eigentlich dein Denken in dieser Sache? Willst du Jesus folgen und in einem Bereich deines Lebens trotzdem wie ein weltlicher alter Mensch leben? Um das geht's. Das unbekehrte Denken lehnt sich dagegen auf und sagt, ja, nee, so eng kann man das doch nicht sehen, ne? Das bekehrte Denken denkt Gottes Gedanken mit und richtet sich danach. Dann ist bekehrt. Und dann hat man gut, es mag immer wieder mal Mühe machen, natürlich. In Versuchungen, Anfechten und so weiter, aber das ist unser Weg, den haben wir vorgezeichnet. Und wenn wir diesen Weg gehen und die Versuchungen bestehen, werden wir daran lernen und wachsen und reifen. Das gehört auch dazu. Aber bekehrtes Denken denkt Gottes Gedanken mit und richtet sich danach. Der Wille Gottes ist nichts Fremdes, wo als schwere Last drückend auf mir liegt, sondern ich bin mit Gott einverstanden und mache so, wie es ihm gefällt. Das ist bekehrt. Und wenn jetzt junge Christen sich paarweise finden und relativ früh heiraten, denke ich immer, das ist ein gutes Zeichen. Die möchte die Ehe verbinden mit dem Sex, die möchte sauber bleiben bis dahin und es auf die biblische Art und Weise angehen. Und wenn eine Jahre lang zusammen sind, wie man so sagt, und denken, oh, heiraten, das hat ja noch lang, dann denke ich, das ist verdächtig. Ja? Das ist verdächtig. Also, es geht um diese Erkenntnis dieses Wesensmäßigen. Gut, wenn wir jetzt in die Welt schauen, was politisch aktuell ist, die gleichgeschlechtliche Ehe, das ist ja völlig undenkbar. Ne? Das ist ein Aberwitz. Aber wie gesagt, die Welt hat ja die Freiheit von Gott zu sündigen. Wir müssen sie nicht aufhalten. Wir müssen nicht hadern und kämpfen mit einer sündigen Welt. Ich glaube, dass das noch so ein bisschen eine Versuchung ist, so in unserer Zeit der Demokratie, dass wir immer wollen, die Gesellschaft mit christlichen Werten in der Gesellschaft vertreten. Wir haben keinen Auftrag dazu. In einer weltlichen Gesellschaft christliche Werte. Den Auftrag, den wir haben, ist Evangelium zu sagen. Die Botschaft von Jesus soll sich bekehren und dann sich richten nach dem, was Gott sagt. Vorher nicht Moral verkünden. Das sind wir eine Schriftgelehrte und Pharisäer. Wir kommen, ja, ihr dürft das nicht und jenes nicht. Hat Jesus so nicht gemacht. Die Botschaft verkünden, die richtet sich danach und dann kommt der Gehorsam automatisch. Deswegen ist die Gemeinde aus biblischer Sicht kein Teil der Welt. Wir sind in der Welt und nicht von der Welt. Die christlichen Werte im eigenen Leben und in der Gemeinde leben. Und wenn es da nicht stimmt, da muss man was tun. Der Auftrag ist da. In der Welt christliche Werte verkünden und der Gemeinde einen Schlendrian haben in der Sache. Das ist völlig indiskutabel. Ne? In der Gemeinde, da soll es stimmen. Die sagen, sie folgen Jesus, die sollen bitteschön diesen Wille Gottes verwirklichen in ihrem Leben. Sonst sollen sie nicht sagen, sie sollen Jesus folgen. Also, lassen wir die draußen sündigen. Jesus hat auch gesagt, der Weg ist breit und viele gehen drauf, der in die Verdammnis führt. Der Weg ist eng und schmal, der zum Leben führt, da gehen wir dann rein. Ja? Auf dem Weg, da sind wir verantwortlich. Zum Thema Ehe noch ein Gedanke. Aus biblischer Sicht, Ehe ist irdisch und endlich. Bis der Tod euch scheidet, ist eine zutiefst biblische Aussage. Also romantische Vorstellungen von der ewigen Liebe sind Humbug. Mit einem Tod von einem der Partner endet es. Ein Beispiel von Paulus, Römer 7, 2 und 3, die zu einer manngehörigen Frau ist nach dem Gesetz an den lebenden Mann gebunden. Wenn der Mann aber stirbt, ist das Gesetz des Mannes für sie zunichte gemacht. Solange der Mann also lebt, wird er sie als Ehebrecherin bezeichnen, wenn ein anderer Mann sie bekommt. Wenn der Mann aber stirbt, ist sie vom Gesetz her frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn ein anderer Mann sie bekommt. Also, die Ehe endet mit dem Tod von einem der Partner. Und überhaupt, jetzt noch ein Beispiel von Jesus, was er darüber sagt, in der Ewigkeit werden wir nicht mehr verheiratet sein. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, dass es keine Auferstehung gibt. Und sie fragten ihn, Lehrer Mose hat gesagt, wenn einer stirbt, der keine Kinder hat, soll sein Bruder seine Frau zur Schwagerehe nehmen und seinem Bruder einen Nachkommen auferwecken. So steht es in 5. Mose 25. Es waren bei uns aber 7 Brüder und der erste, nachdem er geheiratet hatte, starb und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Genauso auch der zweite und der dritte bis zu den 7. Also alle können Kinder, sind gestorben, immer alle 7 hat sie durchgeheiratet. Später, als der letzte von allen starb, starb die Frau. In der Auferstehung, wessen Frau von den 7 soll sie denn sein? Alle haben sie doch gehabt. Jesus antwortete und sagte ihnen, ihr seid im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. In der Auferstehung heiraten sie ja nicht und sind nicht verheiratet, sondern sind wie Engel im Himmel. Also all ihr liebenden Ehepaare, wird ein bisschen ein Dämpfer sein, die Erkenntnis. Andererseits sind wir alle wie die Engel im Himmel. Ich erkläre es mal so, es wird im Himmel keine besonders enge Verbindung zwischen Zweien mehr geben, weil wir alle untereinander in einer Verbindung sein werden, die einfach wahrscheinlich noch unvorstellbar ist. Ja. Aber nicht mehr, die Ehe ist irdisch, eindeutig. Ja, eigentlich wäre es von der Zeit her jetzt Zeit zum Aufhören. Eins möchte ich doch nur anfügen, weil es mir auf dem Herzen liegt. Im Neuen Testament kommt eine Größe dazu, die die Sache übersteigt, nämlich das Reich Gottes. Die Geschichte mit Ehe, Eltern, Kinder, Ehe und so weiter ist die natürliche Lebensordnung, wie sie nach Gottes Willen funktioniert, worin man nicht sündigt, wenn man drin lebt. Aber es kommt was Neues, nämlich, dass man um das Reich Gottes Willen darauf verzichten kann. Paulus schreibt, der Unverheiratete sorgt für die Dinge des Herrn, wie er dem Herrn gefällt. Der geheiratet hat, sorgt aber für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Und er ist zerteilt. Die unverheiratete Frau, die Jungfrau, sorgt für die Dinge des Herrn, dass sie heilig ist, sowohl mit dem Leib als auch mit dem Geist. Die geheiratet hat, sorgt aber für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich, weil es gut für euch selbst ist, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit es auch angesehen ist, dem Herrn ungehindert zur Verfügung zu stehen. Also bitte diese Lehre auch zur Kenntnis nehmen, dass Unverheiratete nicht ein bisschen minderwertige zweiter Klasse sind, die noch niemand gefunden haben. Und man immer daran rumdenken muss, ob die vielleicht auch noch jemand findet. Nein, das ist nicht Sicht im Reich Gottes. Im Reich Gottes steht man dem Herrn zur Verfügung. Und der Paulus sagt, der Unverheiratete hat mehr Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen, als der Verheiratete. Obwohl der auch nicht sündigt, wenn er verheiratet ist und schaut, wie er der Frau gefällt oder sie dem Mann gefällt. Das ist ein Typ für Ehepaare. Mal wieder gucken, wie sie dem Mann gefällt und er der Frau gefällt. Guter Tipp, dass man nicht die Ehe immer so selbstverständlich nimmt. Aber die Sichtweise, dass hier Menschen sind, die einfach alleinstehend Gott zur Verfügung stehen. Und dass die normal hier unter uns sind, nicht Mönche oder Nonnen werden. Na, das war der katholische Irrtum. Dass man die rausnehmen muss und irgendwo hinschicken, damit sie quasi auch versorgt sind. Das hat keinen Wert gehabt. Oder gar das Zwangssystem, ne? Dass man Leute zwangsweise ins Kloster schickt oder der Zölibat. Ne? Als Zwang, wenn du Priester werden willst, dann musst du, darfst du nicht. Gut, er ist dann selber schuld, wenn er Priester wird, ist sowieso ein unbiblisches Amt, aber das Zwangssystem hat ja nichts mit der Bibel zu tun, sondern damit, dass man ein Leben mit Jesus führt, das eine Intensität entwickeln kann, wo man auch alleine wunderbar damit klarkommt. Ich möchte euch ein Beispiel, wo der Paulus nennt, wo es um die Witwen geht. Die wirkliche Witwe, die niemanden mehr hat, hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt an den Gebeten, an den Bitten und den Gebeten Tag und Nacht. Also ein Leben in einer Intensität mit der, in Gemeinschaft mit Jesus zu führen bis ins hohe Alter. Ja? Wo es immer, wo man Jesus noch mehr liebt und wo es noch intensiver wird, das Gebet, bis man am Ende dann endlich zu ihm darf. Das gibt ja auch eine andere Perspektive auf das Sterben. Da hat man endlich sein Ziel erreicht. Genau da will ich hin. Das ist ja kein Problem von Trauer, sondern das ist, da müssen wir einen Triumph feiern. Endlich bin ich da, wo ich eigentlich hin will. Dafür habe ich mein ganzes Leben gelebt, damit ich jetzt endlich bei Jesus bin. Das wäre die christliche Perspektive. Also auch fürs Alter. Gell? Nicht immer lauer zu werden, sondern das brennende Herz zu bewahren, bis man dann endlich dort ist. Und da gibt es noch das ganz unbeachtete Beispiel, Jesus selber hat verzichtet auf Ehe, Familie, Kinder und alles. Unser großes Vorbild. Der Vater war vermutlich schon gestorben, die Mutter verlassen, war umso schlimmer, wenn er die Mutter verlässt, wenn der Vater auch nicht mehr da war. Er hat es gemacht, weil Gottes Ruf da war. Um sich mit seiner Frau zu verbinden, habe ich gedacht, auf den zweiten Blick, ja, Jesus war auf Brautschau. Jesus suchte Braut. Und auf dem Weg war er, sich diese Braut zu erschaffen und zu suchen. Ja, das war sein großes Ziel. Und dann gibt es später diese Hochzeit im Himmel, die Hochzeit des Lammes. Okay, da sehen wir uns dann auf jeden Fall hoffentlich alle wieder. Das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Also, danke für die Geduld, ein bisschen überzogen, aber okay. Schönen Sonntag, schönes Fest. Ich bin dann da.